Audio Now.
Wenn es in Deutschland weiterhin unendlich kompliziert und schwierig ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es notwendige Drohnenflüge geben kann, und wenn es uns nicht gelingt, Regierungsämter davon zu überzeugen, dass man sowas auch genehmigen sollte, dann wird es schlecht ausgehen, weil dann bleibt uns nichts anderes über, als in all die Länder zu gehen, die das ermöglichen.
Hallo und willkommen, es ist Zeit für eine neue Folge So denkt Deutschland.
Ja, wir sind ja immer noch auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und heute könnte man sagen, fliegen wir hoch hinaus. Es geht um Drohnentechnik und dazu begrüßen wir Jörg Schamoun. Hallo Jörg von Aerial Robotics, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, studiert an der Uni der Bundeswehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, in München oder wo war die?
In Neubiberg ist das, ja, bei München.
Okay, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, dann einige Stationen, zum Beispiel bei Unternehmen wie Unique, ein chinesisches Unternehmen, das sich mit Fluggeräten beschäftigte und jetzt auch Aerial Robotics gegründet und auch, ich glaube, CEO, ne? Oder in dem Sinne.
Globaler Geschäftsführer würde man das eindeutschen, nicht? Aber
ja. Das ist ja immer so schwierig, diese Übersetzung. Wir haben ja schon gesagt, dass du schon mal die Unique warst und hast da mitgewirkt an elektrischen Personenflugzeugen. Und jetzt geht es bei euch vor allem um Drohnen. Muss man da den Unterschied erklären? Was ist so der Unterschied zwischen Drohne und Elektroflieger? Sind das die Flügel oder was?
Also da? Unique, um das richtig zu stellen, Unique hat sich auch mit Drohnen beschäftigt. Ah, und zwar okay. Anfänglich mit Fotodrohnen, wo also Kameras drin waren, die auch im Consumermarkt verkauft wurden. Und ich habe dann 2017, als der Industriemarkt im Drohnengeschäft losging, habe ich dieses Unternehmen umgewandelt von einem Consumer-Orientated zu einem Industrieunternehmen, das sich mit Industriedrohnen beschäftigt. Und Unique hat unter anderem auch ein manntragendes Elektroflugzeug gebaut. Aber das ist so mehr so auf der Science-Seite gewesen. Mhm. Unser Hauptgeschäft haben wir mit Drohnen gemacht.
Naja. Wenn man jetzt nochmal die Begrifflichkeiten, viele denken wahrscheinlich, ja, Drohne, das weiß ich, was das ist, und Elektroflieger, ein Flugzeug, weiß ich, was es hat, Flügel oder, aber es gibt dann doch manchmal so Unterschiede in der Bezeichnung. Es gibt auch Projekte, ich weiß nicht, in Afrika, die da Medikamente ausliefern, die sehen auch, haben auch feste Flügel und werden trotzdem als Drohnen bezeichnet. Wie kann ich denn jetzt mal Drohnen und Flugzeuge voneinander abgrenzen?
Also zwei Dinge. Wir sprechen eigentlich gar nicht von Drohnen, sondern wir nennen das UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, also Luftfahrzeuge ohne Piloten. Bei diesen UAVs oder / Drohnen gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt sogenannte Multicopter, das haben die meisten Leute vor Augen, wo eben mehrere Vertikalrotoren angebracht sind. Dann gibt es sogenannte Fixed Wing VTOL, die sehen aus wie ein Flugzeug, starten und landen senkrecht. Und dann gibt es auch Hubschrauber. Und wir haben eine Mischform gebaut von allen.
Bevor wir mal so ein bisschen ins Detail gehen, warum faszinieren dich Drohnen?
Was mich daran fasziniert ist, erstens hat mich dieses Thema zurück in zu meinem Steckenpferd gebracht, nämlich der Luft- und Raumfahrttechnik. Das hatte ich mal in meinem Berufsleben so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe so eher Spielzeug verkauft. Und das Zweite ist, die Herausforderungen und die Chancen, die mit diesen Geräten verbunden sind, die sind halt unglaublich vielfältig. Und das hat auch was mit so Digitalisierung und Vereinfachung unserer Welt zu tun. Und daran arbeite ich halt gerne.
Kannst du den Jubel, der ja manchmal gemacht wird in Sachen Elektrofliegerei und autonome Fliegerei vor allen Dingen, ne? Da wird ja schon sehr viel Vorschusslorbeeren verteilt. Ich denke nur an Lilium Aviation oder Volocopter. Siehst du das ähnlich so? Kann man schon jubeln oder sind wir da ein bisschen zu früh?
Also ich breche bei den Themen Lilium und Volocopter nicht unbedingt in Jubel aus, weil erstens verstehe ich die technischen Probleme, die noch lösen müssen, und die sind wirklich substanziell. Zweitens weiß ich nicht, ob in unserer Gesellschaft es tragfähig ist, wenn in Hamburg alle 10 Sekunden ein Flugtaxi über die Büros oder über die Elbchaussee fliegt, weil das natürlich mit einer unheimlichen Lärmentwicklung verbunden ist. Ich persönlich glaube, dass Drohneneinsätze in Städten zweckgebunden sein müssen auf Dinge, die absolut notwendig sind. Also wenn ich zum Beispiel vom UKE ein Organ zum Bundeswehrkrankenhaus fliegen muss, ja, dann kann ich das mit einer Drohne in einer ganz definierten, gesicherten Zeit machen, und das macht auch Sinn. Aber jetzt sage ich mal, die neuen Paar Schuhe von Mutti aus dem Amazon-Lager in Schnelsen nach Horn zu fliegen, das halte ich für völlig überflüssig und eine Belastung für die Gesellschaft.
Das ist ja jetzt dann schon, hast jetzt ja beides so ein bisschen vermischt. Einmal so Paketlieferungen und Volocopter und so, die wollen ja, okay, Volocopter will auch Fracht liefern, aber die wollen ja auch Menschen liefern, sozusagen in Anführungszeichen. Aber wenn wir jetzt schon bei Paketen und so sind, da gibt es ja auch Projekte, Zeitungen per Drohne und aber wenn man sich das Volumen mal vorstellt, was es so an jeden Tag ausgeliefert wird, ist das tatsächlich eine schwierige Vorstellung. Ist das also alles PR?
Nein, das ist nicht PR. Es gibt natürlich ganz sicher dort sinnvolle Anwendungsfälle, wo der Einsatz von Drohnen mehr als billig ist. Aber wie du schon sagst, nehme eine Stadt wie Hamburg, 400.000 Pakete, wo soll der Luftraum herkommen? Den gibt es ja nicht. Da ist ja ein Flughafen, der ganz viel Luftraum wegnimmt. Da sind Schützungswerte, Einrichtungen wie Gefängnisse, Krankenhäuser, Polizeistationen, Botschaften. Der Raum steht ja nicht zur Verfügung. Und sehe, es ist schon sinnvoll, eine logistische Belieferung zum Beispiel der Insel Norderney mit lebensnotwendigen Sachen zu organisieren. Aber ich sehe eben nicht, dass die normalen Konsum- und Verbrauchsgüter dort ständig transportiert werden. Das sehe ich halt nicht.
Eine Nachfrage dazu, weil das Argument von Verfechtern von dem Flugtaxi oder vielleicht von diesen anderen Dingen auch, Lieferung von Paketen, ist ja, dass, sag ich mal, in der Luft ist dreidimensionales. Ja? Man hat kein Platzproblem, heißt es immer. Hat man es also doch?
Ja, klar hat man das. Man muss ja, um die Sicherheit zu gewähren, muss sich um jedes einzelne Fluggerät eine Sicherheitszone ziehen. Und die ist auch dreidimensional, die ist wie so eine Kugel. Und in den Luftraum von hier bis ganz oben kann ich eben nur so und so viele Kugeln übereinander stapeln. Nun kommt dazu, nehmen wir so ein Beispiel wie Volocopter. Ich meine, wenn ich vom Hamburger Flughafen ins 4 Jahreszeiten geflogen werden möchte, weil ich mir das leisten kann und weil ich das cool finde, ja. Und das machen 100 Fluggäste auch. 100 Volocopters übereinander geht gar nicht, weil es macht gar keinen Sinn, mit dem Ding von Null, also vom Flughafen, in 3000 Meter Höhe aufzusteigen, nur weil da Platz ist, und dann wieder am Hotel zu landen. Also das ist so ein bisschen unrealistisch, finde ich.
Ja, das hatte ich mir auch mal überlegt, in dem Sinne, wenn behauptet wird, diese Fluggeräte, die neuen dann, die könnten den Verkehr entlasten. Das hieße ja, in Größenordnung müssten Menschen transportiert werden. Wenn ich nur den Flughafen Frankfurt nehme, an Businessfliegern, 6 Millionen, glaube ich, im Monat. Wenn ich da nur 10% von nehme, 600.000 Menschen mal eben hin und her fliegen, das ist ja Wahnsinn. Da wäre ja so eine Ameisenschneise wahrscheinlich von Fluggeräten.
Genau, davon ist auszugehen.
Ja. Ja. Aber wo siehst du denn jetzt Einsatzgebiete? Ich habe irgendwann mal gelesen, in der Landwirtschaft wird schon relativ natürlich Drohnen eingesetzt, und da könnte man sich viel vorstellen. Wäre das so ein Einsatzgebiet, den du sehen würdest? So für
Landwirtschaft ist definitiv ein Einsatzgebiet, das ich mir nicht nur vorstellen kann, sondern wir haben mittlerweile einen Landwirtschaftssprühroboter entwickelt auf Basis einer Drohne. Also wir haben schon Testflüge damit gemacht. Und das sehr erfolgreich, und das ist etwas, was ich mir extrem gut vorstellen kann. Man muss sich jetzt noch vor Augen halten, dass zum Beispiel in China, wo das wahnsinnig stark nach vorne gepusht werden, da werden heute schon pro Jahr 19.000 Landwirtschaftsdrohnen verkauft. Also da ist man schon eine Stufe weiter, und ich kann mir das Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wir haben jetzt ein Produkt gemacht, AgriTrack heißt das. Das ist skalierbar. Da kann ich sogar große Flächen mit besprühen und da kann ich mir den Einsatz sehr erfolgreich vorstellen.
Wenn die auch schon zum Bestäuben von Pflanzen benutzt? In China hat man ja ein Problem mit Bienen. Könnte man...
Also da gibt es gibt im Grunde genommen drei bis vier Anwendungsfälle. Also das eine ist die sogenannte Bodenanalyse. Das heißt, ich fliege mit einer Drohne und einer Multispektralstrahlkamera über meine Felder und messe dort bestimmte Zustände, Feuchtigkeit, Anzahl Düngemittel, Pflanzenwuchs, Chlorophyllgehalt etc. pp. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei ist das Ausbringen von Pestiziden, Düngermitteln und auch Wasser zum Teil. Und Nummer drei ist das Seeding, also das Aussehen von Saatgut. Das gilt für die Landwirtschaft wie die Forstwirtschaft. In Kalifornien zum Beispiel, da habe ich gerade gestern mit jemandem gesprochen drüber, da gibt es Landstriche, da kommen sie mit dem Auto nicht hin, um Baumsamen auszubringen. Da macht es natürlich Sinn, mit einer Drohne hinzufliegen und dann ganz gezielt diese Samen auszubringen, um eine Wiederaufforstung zu gewährleisten, so in Bergen, im unwegsamen Gelände etc. Also da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten.
Dann haben wir jetzt ja schon ein Anwendungsgebiet, wenn wir mal bei diesem Landwirtschaftsbeispiel bleiben, was oder auch generell, was kann denn eine Drohne alles? Sie kann Dinge ausliefern, sie kann jetzt bestäuben oder zumindest wässern und so weiter. Was kann eine, welche Limits gibt es da? Oder nenn einfach mal ein paar Beispiele, dass man sich das mal vorstellen kann. Was kann die außer Fliegen?
Das Fliegen sorgt dafür, dass ich sehr schnell zu und von einem Einsatzort hinkomme und dass ich auch sozusagen Einsätze fliegen kann in Gebieten, die schwer erreichbar sind oder gar nicht erreichbar. Ein gutes Beispiel, das hat jetzt was mit Medikamententransport zu tun, aber stellen Sie sich vor, in Haiti geht ein Wirbelsturm übers Land und jetzt kommt ein Medizin-Lazarettschiff, geht jetzt vor die Küste und bringt jetzt Medikamente in die Dörfer, weil es keine Straßen mehr gibt. Das ist zum Beispiel humanitär. Es gibt eine unendliche Anzahl von Anwendungsbeispielen und ich versuche mal ein paar rauszupicken, die relativ cool sind. Also zum Beispiel habe ich mich beschäftigt mit einer Anfrage eines griechischen Reeders, der betreibt Supertanker, 400 Meter lang, 60 Meter breit und relativ hoch. Und die haben von der Versicherung die Auflage, ihren Rumpf und ihr Deck einmal im Tag vollständig zu kontrollieren. Da ist ein Mann mit der visuellen, mit Angucken einen halben Tag mit beschäftigt, indem er eben alle Stellen abläuft. Und wir sind angefragt worden, ob wir eine Drohne entwickeln können mit einer Kamera, die auf der Brücke oben aufgesetzt wird. Und der Kapitän drückt auf den Knopf und sagt, jetzt ist Inspektion. Dann fliegt die los, fliegt einmal um den Rumpf rum, nimmt das per Video auf, prüft alle Ventile etc. pp., fliegt noch einmal durch den Abgas im Schornstein und misst die Abgaswerte, lädt alles in den Zentralcomputer runter. Dort werden die Ist-Bilder mit sogenannten Soll-Bildern verglichen und dann wird festgestellt, ob der Tanker in Ordnung ist oder nicht. Finde ich, ist eine ziemlich coole
Anwendung. Ja, ist das dann autonom?
Also macht ja, das autonom. Also vollautomatisch. Autonom.
Okay. Und wie viel habt ihr schon verkauft davon?
Das ist in der Entwicklung. So. Dann gibt es natürlich im Bereich Überwachung gibt es alles Mögliche. Also wir haben eine Drohne ausgeliefert an ein Altenheim in England, wo demente Leute in Wales im Wald verschwunden sind. Und da sind die dann mit der Drohne hingegangen und haben versucht, diese Leute wiederzufinden. Mhm. Und das wird auch heute gemacht. Oder Search and Rescue, also ein Segelschiff vor der Küste, verliert einen Mann, kann aber aus Windgründen da nicht mehr hin. Und jetzt könnte man von einer Station mit einer Drohne dahin fliegen, einen Resttube abwerfen, vielleicht sogar einen Radarmarker abwerfen, sodass ein Rettungsschiff dahin fahren kann und den auch findet. Ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, Medikamententransport auf einer Alm zu organisieren. Damit man da mit dem Auto für ein Paket nicht hochfahren muss und wieder runter. Ja. Dann Kartografierung gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschichten. Also nehmen sich Überlegen Sie, es soll die A20 von Segeberg weiter in Richtung Colmar gebaut werden, zufällig. Da kann ich die ganze Kartografierung kann ich mit einer Drohne machen. Und wenn ich anfange zu bauen, kann ich einmal am Tag sozusagen über das Gelände fliegen und kann die Istbilder auf die Baupläne legen und gucken, ist alles innerhalb der Toleranzen, wird an den richtigen Stellen gearbeitet, ist der Baufortschritt der richtige, etc. pp. Was ich auch noch gut finde, was relativ extrem ist, ist Umweltbelastung zu messen. Also es hat sehr viele Drohnenflüge in Tschernobyl zum Beispiel gegeben, um rauszufinden, wie hoch die Radioaktivität noch ist und in welchem Umkreis die aufkommt. Und da würde man ja ungern Menschen reinschicken. Und ist das mit einer Drohne natürlich super. Ja, die fliege ich mir rein, die werfe ich natürlich danach weg, klar, weil die verstrahlt ist. Aber ich habe einen unheimlichen Gewinn. Dann so eine Standardaufgabe ist, AT&T besitzt in Amerika 4.500 Mobiltowers. Die müssen auch einmal im Monat inspiziert werden. Und das wird standardisiert derzeit gemacht. Hochspannungsleitung kann man überprüfen. Pipelines. Man kann
du hast jetzt einen sehr weit umfassenden, ich hab gelernt, Drohnen können sehr viel. Wann darf denn eine Drohne autonom fliegen? Braucht ihr da spezielle Genehmigungen oder muss da trotzdem zur Sicherheit unten noch einer stehen? Oder
genau, wer sagt ja, wo sie langfliegen soll? Oder?
Also, wo die langfliegen soll, das ist einfach. Ich habe einen Computer und eine hochauflösende Karte, da plane ich meine Route und dann lasse ich die und dann sage ich die, wann sie wo in welcher Höhe sein soll und dann fliegt die das automatisch ab. Also das ist keine Rocket Science mehr, das kann man. Aber entscheidend wird es, klar, man braucht Genehmigungen dafür, man muss sich ja in den Luftraum einordnen und dann, wenn man es richtig gut machen will, braucht man sogenannte Sense and Avoid Technologie. Das heißt, die Drohne macht sich im Luftraum selbst bemerkbar, sodass es von anderen Fliegern gesehen werden kann. Und wir haben in der Drohne einen Sensor, der ein anderes Flugzeug erkennen kann und diesem dann autonom ohne Eingreifen des Piloten ausweichen kann. Und das haben wir in der Entwicklung derzeit. Damit fliegen wir nächstes Jahr.
Wie hoch dürfen denn so Drohnen fliegen und ihr braucht jetzt keine Flugerlaubnis, ja? Ihr könnt erstmal hochfliegen und die Drohne sagt dann, hallo, hier bin ich.
Bis 120 Meter? Nee, kann ich de facto, wenn die Drohne weniger als 25 Kilo wiegt, ohne Flugplan und ohne Anmeldung fliegen, richtig.
Auch über menschliche Gebäude und so weiter, das nicht, ne? Gebäude. Genau, ihr müsst ja wissen, wo kann ich und darf ich denn fliegen?
Keine menschlichen Ansammlungen, keine Naturschutzgebiete, keine sicherheitsrelevanten Installationen, keine Bundeswasserstraßen, keine Autobahnen.
Und habt ihr da schon Deutschland kartografiert in dem Sinne?
Also da gibt es weltweit Karten, die genau diese Schutzzonen sozusagen definieren. Und alles andere muss dann über eine Genehmigung gemacht werden. Und bei dieser Genehmigung wird eine sogenannte Sicherheitsanalyse des Flugprofils vorgenommen und eine Sicherheitsanalyse der Technik der Drohne. Da wird dann gefragt, was passiert, wenn das ausfällt. Und da wird dann ein Gefährdungspotenzial festgestellt und dann in der Regel entscheidet das Regierungspräsidium, ob das tolerabel ist oder nicht. Wenn nicht, fliegt man nicht. Wenn es tolerabel ist, meldet man einen Flugplan an und kann dann die Mission abfliegen.
Bei Flugzeugen gibt es ja so schöne Webseiten, wo man live verfolgen kann, wo gerade jedes Flugzeug ist. Gibt es sowas auch für Drohnen?
Das kommt. Und das ist genau das. Ich habe ja vorhin von Sense and Avoid Technologie gesprochen. Das funktioniert über den sogenannten über ADS-B, also es ist eine satellitenbasierte Sichtbarmachung von anderen Flugzeugen. Das, die App mit den Flugbewegungen nutzt genau diese Daten. Das wird bei Drohnen, insbesondere wenn man Beyond Visual Line of Sight fliegt, also außerhalb der Sichtweite, wird das ein notwendiges Mittel sein, um die Drohne kenntlich zu machen.
Ja, ich habe auch gelesen im Zuge der Vorbereitung, dass Kaspersky ja daran arbeitet, eine Drohnenabwehr zu entwickeln. Der will wohl soweit nicht nur die zu erkennen, sondern auch mit diverser Software, die dann abschalten oder ausschalten. Und ja, wenn die Drohnen müssen wohl können, alleine landen, ne, im Notfall.
Genau, also es gibt ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, London Gatwick, Ende 2019 war das, 2018, wo jemand eine Drohne hat ständig aufsteigen und landen lassen. Und dann haben die Sicherheitsbehörden gehabt, okay, regulärer Flugbetrieb findet nicht mehr statt. Und dann ist der ganze Flugverkehr in England zusammengebrochen. Mhm. Und denen muss man natürlich das Handwerk legen. Und es gibt relativ viele Initiativen zur Drohnenabwehr. Ja. Mhm. Um Flughäfen zu schützen, um Infrastruktur zu schützen, insbesondere auch um Gefängnisse zu schützen, damit da keine Kontrabande eingeflogen wird, etc.
Ja. Ihr habt ja spezielle Drohnentechnik entwickelt, also so ein Modulkonzept, wenn ich das richtig gelesen habe. Und sieht auch sehr stylisch aus, gar nicht so wie eine Drohne. Ihr habt zwar Flügel wie beim Hubschrauber, aber dann nochmal vorne Flügel und hinten die Flügel sind ja irgendwie ganz anders. Sehen eher aus wie die militärischen Drohnen, ne, die man so kennt.
Genau, also wir haben unsere Drohne basiert auf dem sogenannten Gyrocopter-Prinzip. Das ist praktisch ein passiv angetriebener Hubschrauber. Das heißt, es funktioniert im Vorwärtsflug wie ein Flugzeug. Die beiden Zugmotoren links und rechts an der Tragfläche ziehen das Fluggerät nach vorne und durch den Fahrtwind fängt der Hauptrotor an zu drehen, erzeugt Auftrieb und bleibt dadurch in der Luft. Ja? Das Prinzip ist deswegen so gut, weil man sehr, sehr wenig Energie braucht, um das fortzubewegen. Das führt dann dazu, dass wir extrem lange Flugzeiten haben, dass wir sehr hoch fliegen können, dass wir sehr viel Nutzlast transportieren können als Prozentsatz von unserem Fluggewicht. Und was eben cool ist, es hat passive Sicherheit. Das heißt, ich befinde mich im Gyrocopter-Mode. Das ist bei Hubschraubern der Notlandemodus. In dem befinde ich mich schon. Und wenn irgendwas passiert, kann meine Drohne automatisch landen. Deswegen sieht sie eben anders aus als andere und funktioniert auch anders als andere.
Ist Deutschland ein Drohnenland? Also wo stehen wir da so im internationalen Vergleich? Jetzt nicht unbedingt, ob wir jetzt offen dafür sind, sondern wenn es jetzt um Entwicklung und solche Geschichten geht. Baut ihr auch hier in Deutschland oder wie läuft das?
Deutschland ist Pionierland in der Drohnenentwicklung. Die haben das sozusagen mit erfunden. Also ein Ergebnis der Bastler und Tüftler. Und ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ganz neue Technologie aus Deutschland hervorgeht und im Grunde genommen sehr viel Veränderung mit sich bringt. Wenn man die Top 4 Länder nennt, in denen heute Drohnentechnologie so richtig nach vorne geht, dann ist es Deutschland, Schweiz, China und USA, wobei China ganz sicher absolut führend ist, was Absatzmarkt und auch Entwicklung angeht. Was Innovationen angeht, ist China nicht unbedingt an erster Stelle. Da sind wir schon sehr, sehr weit. Und entwickeln wir auch in Deutschland im Moment nicht. Unsere Entwicklung kommt aus Ungarn. Da ist unser Research and Development in der Nähe von Budapest. Aber im Zuge des Aufbaus unseres Unternehmens wird es ein Entwicklungszentrum hier auch in Hamburg geben.
Ja. Ja, das hört man gerne. Wir waren aber auch mal bei Windkraft und Solarenergie ganz führend. Wie klappt das denn, dass wir da weiter dranbleiben? Oder wie siehst du das? Brauchen wir mehr Unterstützung vom Staat? Wir machen jetzt viel in KI und was nicht alles, aber dann vergessen wir manchmal solche Industrien. Ne?
Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Das wird einfach davon abhängen, ob es uns gelingt, politische und soziale Akzeptanz zu erzielen. Wenn es in Deutschland weiterhin unendlich kompliziert und schwierig ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es notwendige Drohnenflüge geben kann, und wenn es uns nicht gelingt, Regierungsämter davon zu überzeugen, dass man sowas auch genehmigen sollte, dann wird es schlecht ausgehen, weil dann bleibt uns nichts anderes über, als in all die Länder zu gehen, die das ermöglichen, wie Dänemark, Norwegen, England, Spanien, Ungarn, wo ein unheimlicher Drive und unheimlich viel Geld darin gesteckt wird, den Vorsprung, den Deutschland hat, so schnell wie möglich aufzuholen und um uns zu überholen. Und da müssen wir halt einfach dranbleiben, das ist wie immer. Wir haben, wie gesagt, schon oft Trends gesetzt, aber haben dann durch ja, durch unseren Bürokratismus und unsere Bedenkenseele haben wir dann den Vorsprung verspielt. Und ich hoffe, dass wir das nicht tun.
Bei der Politik hört man das ja häufiger, dass da einfach mehr kommen muss. Wo siehst du jetzt bei der Bevölkerung die Sorge oder die Ablehnung? Ist das Angst, ausspioniert zu werden oder dass einem so ein Ding auf den Kopf fällt? Oder was haben die Leute für Angst?
Genau, es ist sehr viel PR lanciert worden, was das Ausspionieren geht. Also meine Frau liegt am Pool und jetzt kommt der Nachbar und guckt sich das an. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich das mögliche Unfallrisiko. Und hier muss halt Aufklärung stattfinden. Und da sehen wir uns als Drohnenindustrie natürlich auch verpflichtet, daran mitzuarbeiten. Aber wenn wir führend in der Technologie bleiben wollen, muss es auch möglich sein, sozusagen Projekte hier umzusetzen und Dinge ins Leben zu rufen. Es gibt genug Möglichkeiten in Afrika und in Singapur und in anderen Ländern, aber wir wollen das nicht. Ja. Wir wollen auch schon zeigen, dass wir hier einen Mehrwert für unsere Leistungsgesellschaft leisten können und diese nach vorne bringen können. Es muss alles im Rahmen sein, nicht? Wie wir ja schon gesagt haben, wenn jemand auf die Idee kommt, 400.000 Pakete pro Tag in Hamburg mit Drohnen auszuliefern, dann ist das sicherlich nicht so sinnvoll.
Wie ist denn der Genehmigungsprozess hier in Deutschland? Ist das staatlich alles, ähnlich wie jetzt autonome Autos? Das ist ja auch ganz schwierig, da muss ja dann wahrscheinlich der Verkehrsminister noch mitbestimmen. Ist das bei Fluggeräten erst recht so, weil der Luftraum nun mal größer ist und umfassend?
Das sind Regierungsämter, das sind die Landesluftfahrtbehörden und es ist die Bundesluftfahrtbehörde. Und dann kommt sicherlich noch irgendwann ins Spiel die EASA. Das Amt für Flugsicherung. Also das
ich meine jetzt, wenn man mal hingehen würde und sagen, okay, für so kleinere Projekte, ihr habt ja, glaube ich, auch in Hamburg getestet, Laborauslieferung, ne?
Das war nicht wir, aber in Hamburg hat das ja. Projekt
Medizin. Ja, also das kann man ja dann regional mal machen schnell, wenn ein Landesfürst dann sagt, oh, sowas will ich haben.
Ja, das ist auch möglich. Aber man muss eben zur Landesluftfahrtbehörde, man muss zum Regierungsamt und da die Genehmigung einholen. Und dann müssen natürlich auch übergeordnete Regeln eingehalten werden, wie die technische Betriebssicherheit und die Einbindung in den Luftraum. Das gehört auch dazu. Aber es ist ganz klar, in unserem föderalistischen Staat wird das lokal geregelt. Ja, klar. Mhm.
Wie siehst du denn dann die private Drohnennutzung in dem Zusammenhang? Weil ehrlich gesagt würde ich mir da fast mehr Sorgen machen, dass man auch spioniert wird, wenn da so einmal über den Gartenzaun fliegen.
Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, dass das Problem geht nicht von kommerziellen Drohnenbetreibern aus, weil das sind hochprofessionalisierte Leute, die sich mit der gesamten Gesetzgebung, mit Luftraum, mit allem auskennen. Wenn Sohnemann sich für 700 Euro eine Fotodrohne beim Mediamarkt kauft, hat er von gar nichts eine Ahnung, weder vom Wetter noch vom Luftraum. Und da gibt es sicherlich ein Risiko. Mhm.
Könnte man die Akzeptanz fördern, wenn man mehr auch solche Sachen eben macht, wie eben schnelle Auslieferung von Laborsachen oder auch Feuerwehr und Polizei, ja, schneller bei Unfällen ist, schneller weiß, was los ist an so einem Unfall an der Autobahn. Wenn das mehr gefördert würde?
Ganz klar. Also tue Gutes und rede darüber, hat mein Vater immer gesagt. Und genau das müssen wir tun. Ja, wir müssen gute, sinnvolle Pilotprojekte herbringen und die müssen über die Medien, müssen die an die Menschen herangetragen werden und den Menschen muss deutlich gemacht werden, welcher Mehrwert für die Gesellschaft dort geleistet wird. Und möglicherweise geht das sogar so weit, dass man, wenn ich jetzt an Medizintransporte denke, oder es gibt so ein Projekt, wo Vibratoren geflogen werden, Herzmassage-Vibratoren, wo man dann sagen könnte, und wenn du mal im Moor, im unwegsamen Gelände Hilfe brauchst, dann kann so eine Drohne dir diese Hilfe eben bringen. Und daran müssen wir halt arbeiten. Das darf nur nicht unendlich lange dauern, nicht? Und es müssen die Versprechungen eines Herrn Scheuer halt dann auch eingehalten werden. Ja. Mhm.
Oh ja, welche denn? Was hat er denn versprochen jetzt schon wieder? Er wollte ja so viel machen.
Herr Scheuer hat versprochen, dass wir bis 2024 eine Infrastruktur, ein Regelwerk in Deutschland haben. Das ist ein relativ reibungslosen Genehmigungsprozess und auch Regelbetrieb von Drohnen geben wird.
So, jetzt haben wir 2024, 4 Jahre noch.
In der Digitalinitiative der Bundesregierung.
Ja. Ja. Ich glaube, da ist er nicht mehr dann als Verkehrsminister unterwegs, 2024. Also,
Könnte sein, ja. Ja. Aber dann muss es halt sein CSU-Nachfolger geben.
Wir driften ab in politische Spekulationen, aber es wäre trotzdem ein guter Übergang zu unserer letzten Frage. Wenn du jetzt alles mal zusammennimmst, die Akzeptanz der Bevölkerung, Deutschland gut in der Entwicklung und aber andererseits dieser Zulassungsprozess, was für eine Schulnote würdest du uns dann geben?
In deinem Business Drohnen und Fluggeräte, Autonome.
Wir sind immer noch bei einer 2, mit der Tendenz zur 3, aber wir wollen es gerne auf eine 1 bringen.
Das ist gut.
Ja.
Also das ist mein Optimismus. Das ist das, was ich hier vorfinde. Das ist das, was mir begegnet. Und ich habe sehr viele optimistische Leute um mich.
Ja.
Und das hilft mir, fest daran zu glauben, dass das funktionieren wird.
Vielen Dank, Jörg Schamoun.
Dankeschön.
Danke.
Audio Now.